herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Heute geht es um die Frage, wie eine klimaneutrale Stadt der Zukunft aussehen könnte und wie sich dieses Ziel mit architektonischen und planerischen Mitteln greifbar machen lässt. Mapping the Zero Carbon City heißt ein Projekt, das genau hier ansetzt. Um herauszufinden, was es genau damit auf sich hat, begrüße ich zwei Gäste bei mir im Studio. Meine Kollegin Susanne Kahr. Hallo Susanne.
Hallo.
Und Stefan Meyer, Architekt und Mitgründer des Design- und Forschungsbüros MetroLab. Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen.
Zum Beginn würde ich dich bitten, die Zusammensetzung von dem MetroLab, das ja ein internationales Projekt ist, mit Frankreich zusammen, wie das zusammengestellt wurde, wie ihr euch zusammengefunden habt und wie ihr gemeinsam arbeitet. Und du bist ja quasi der Wiener Vertreter von dem MetroLab.
Ja, hallo, von meiner Seite. Das MetroLab ist im Prinzip eine Idee, die so ursprünglich schon gehabt haben, die noch aus unserer Studienzeit zurück sind. Wir haben uns kennengelernt in Rotterdam im Erasmus-Studium, haben da Projekte gemacht über Tirol City, über Vision, super Metropolen und haben dann jetzt gemeinsam mit Coco Architektur aus Bordeaux und mein unser Büro Super Wien hier in Wien gemeinsam diese Forschungskooperation gemacht. Sind da unter große Unterstützung von der Wirtschaftsagentur Wien und beschäftigen uns mit dem Thema Metropolenplanung.
Genau, ihr habt ja schon länger daran getüftelt und gearbeitet, wie man eben diese CO2-Ausstoß von Städten verringern kann. Wir wissen ja, 75% in der EU leben in Städten, also 75% der Bevölkerung, und Städte verbrauchen gleichzeitig weltweit ungefähr 65% der Energie. Und man sagt, also 70% der CO2-Ausstoßzahlen kommen von den Städten. Das ist jetzt eine Frage gewesen, die ich dazu stellen möchte, weil meistens in den Städten ja sehr viel Forschung und Wissenschaft betrieben wird, Bildung, Administration und Verwaltung natürlich, aber weniger Produktion. Also wie errechnet sich dann diese Zahl für den Ausstoß?
Ja, die Zahl ist entnommen ursprünglich aus diesem Horizon Europe-Programm, das derzeit einmal laufen ist von der EU für Städte zu dem Thema. Und ja, es bezieht sich eigentlich nicht nur auf den engeren Begriff Stadt, sondern eigentlich auch auf die Stadtregion und unser Projekt da, sozusagen City Region, also auch dieses Umland zur Stadt mit inkludiert. Und vielleicht muss man da unterscheiden, es gibt direkte und indirekte Emissionen. Und die direkten, das werden so direkt, die dann eben in der Stadt ausgestoßen werden, das wären Abgase oder Heizungen. Aber das summiert sich natürlich, wenn man diese indirekten dazu nimmt, die eigentlich dann aus dem Umland kommen, also außerhalb der Stadtregion. Das wären dann natürlich die Energieproduktion oder auch die Produktion von Produkten. Und wenn man das zusammenfasst, ist natürlich das diese hohe Zahl.
Also spielt natürlich auch dieser ganze Transport eine große Rolle. Und da setzt ihr ja auch an, weil ihr sagt in dem Buch, dass ein wichtiger Punkt die Etablierung der 30-Minuten-Erreichbarkeit ist von allen wichtigen Anlaufstellen in der Stadt. Außerdem wird natürlich Verdichtung favorisiert und die lokale Nahrungsversorgung wird auch angestrebt. Jetzt würde ich gerne wissen, wie würdet ihr da anfangen? Welche Schritte sind momentan am wichtigsten oder macht man alles gleichzeitig?
Ja, also wir haben bei unserer Arbeit sozusagen auf so fünf Themen, das Producing, das Moving, Living, Consuming und Wasting als Themen gesetzt und haben einmal nachgeschaut, wie schaut es in Wien aus und in der Stadtregion von Wien. Und man muss sagen, das Moving, also die Mobilität, da steigen die Emissionen weiterhin. Also überall anders in den anderen Bereichen gibt es schon Reduktionen durch die Maßnahmen von den Emissionen, aber in der Mobilität, da steigt es immer noch weiter, die Emissionen. Und ich glaube, aus unserer Sicht ist da, wo man dann im ersten Schritt setzen muss, den wichtigsten. Und wir greifen jetzt zurück auf diese Idee in unserem Szenario. Es gibt sozusagen in die Städte diese 15-Minuten-Stadt, wo dann die wichtigsten Dinge innerhalb von 15 Minuten Geh- oder Radweg halt erreichbar sind. Das ist vom Arzt, von Schule, Lebensmittel und auch Freizeit. Und da greift man zurück auf die Idee, wenn man das auf die Stadtregion umlegt, dass man sagt, es ist ein 30-Minuten-Territorium. Also diese Polyzentralität, dass man sagt, diese Stadt-Land-Verflechtung, dass man dann Verdichtungen ganz bewusst am öffentlichen Verkehr, also in der Mobilität, ersetzt und von dort ausgehend dann auch umsteigt als Knotenpunkt auf Fahrradmobilität, um diese 15-Minuten-Territorium zu gestalten.
Das adressiert dann eigentlich Leute, die an den Hebeln sitzen, da auch wirklich darauf einzuwirken, dass sich die Städte in die richtige Richtung bewegen? Oder wen wollt ihr erreichen mit diesem Wissen? Wer soll das aufgreifen?
Ja, für uns war also mal überhaupt das sozusagen mit unserem Thema Mapping, überhaupt mal die Karten, das zu visualisieren, das Thema mal darzustellen. Mhm. Und dann aber jetzt über die Stadt Wien in der sozusagen öffentlicher Verkehr, Radwege, das ist ja sehr, sehr stark im Ausbau und der Model Split sehr gut, aber das dann auch umzulegen auf die Stadtregion. Und da ist natürlich schon eine Frage, wie können zwei Bundesländer zusammenarbeiten? Mhm. Also da gibt es natürlich einen Dialog zu führen, um diese Abstimmung, dieses tägliche Pendeln und das Freizeit hinaus aus der Stadt darauf abzustimmen.
Das schafft sozusagen eine Grundlage für eine planerische Diskussion, für das gemeinsame Außerstreitstellen von den Schmerzpunkten auch im CO2-Verbrauch. Sehe ich das richtig?
Ja.
Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, der wird ja auch im Buch behandelt, wo man CO2 einsparen könnte, ist immer wieder der Ernährungssektor. Die tierbasierte Lebensmittelindustrie gehört ja zu den größten Emittenten. Das wird gerne so allgemein immer verschwiegen ein bisschen, dass das eigentlich ein großer Hebel wäre, wenn man da etwas ändern würde. Jetzt frage ich dann, wie kann man denn ansetzen in einer Stadt, vor allem so wie Wien, deren traditionelle Küche auf Fleisch fixiert ist, aber auch überhaupt, wenn in der Diskussion das eigentlich nicht vorkommt? Also es wird dann oft gesagt, ja, man darf weniger fliegen, man darf nicht so viel Auto fahren, aber die Ernährung wird eigentlich immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil das so eine individuelle Entscheidung sei.
Ja, ich meine, es ist schon eine individuelle Entscheidung und wahrscheinlich kann man diese Umstellung nicht, das ist natürlich viel Bewusstsein und viel Verständnis. Aber aus planerischer Sicht, wenn man das sozusagen in den Raum, in die Stadtregion umlegt, war unser Ansatz, unser Szenario, every district needs a market und every district needs a farm. Das heißt eigentlich übersetzt, wenn man das räumlich versucht umzusetzen, dass man einfach in der Region produziert, was da machbar ist und das dann auch in der Region, in den einzelnen Stadtregionteilen verkauft. Und ich glaube, das ist auch so eine Abschätzung, wie viel da ist dann möglich, auf welche Formen der Ernährung kann man dann zurückgreifen, wie kann man daraus vielleicht ein neues Bild, neue Ernährung schaffen.
Gab es Erkenntnisse, die euch komplett überrascht haben?
Ja, das Spannende, ganz überraschende Ding war, dass zum Beispiel gibt es einen großen Bereich aus dem Marchfeld, wo man eigentlich so denkt, das ist die lokale Produktion für eine Stadtregion, aber die dann so spezielle Produkte Gemüse herstellen, dass sie dann sogar mit dem Flugzeug nach London, nach Paris ausfliegen.
Oh.
Also sie sind so richtig schlimme Beispiele, okay, muss man sagen. Und ich glaube, das muss vielmehr das Ziel sein, dass man so lokale also Lebensmittelkreisläufe macht und versucht, da die Stadtregion als Selbstversorger zu entwickeln.
Genau, aber da kommt ja dann wieder der Punkt dieser Bewusstseinsmachung eigentlich hinzu, ja, weil das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, zum Beispiel, dass das Marchfelder Gemüse dann nach London geht und dann andererseits wieder Gemüse natürlich nach Österreich importiert wird, was ja alles ein bisschen absurd ist. Aber ich glaube, das ist auch nicht allgemein bekannt. Also das heißt, ihr habt ja dann sicher auch eine Strategie, wie man die Leute besser informieren kann, oder wie macht ihr das?
Ja, ich denke, das ist so ein Metropolenthema, dass es dann natürlich auch Bewusstsein gibt. Es gibt andere Beispiele, wie zum Beispiel in Bordeaux als Vergleich, das ist das Metropole-Thema, also dieses Verhältnis Stadt und Umland und Gemeinden institutionalisiert. Also die arbeiten auch mit Grafik, die arbeiten mit einem Bild von der Metropole und in dem Rahmen gibt es natürlich auch Themen, wie kann man was fördern. Also ich glaube, man kann Akteure, findet man sehr viele schon, die sehr aktiv sind. Man kann die fördern, man kann aber prinzipiell auch so regenerative Landwirtschaft fördern. Und in dem Sinne, das passiert auch schon in Wien, klimafreundliche Betriebe. Und das wäre sozusagen, sagen wir mal, so soft, also die Idee, da, wie man das entwickeln kann, erst das Bild und Bewusstsein schaffen kann. Aber am Ende wird es, um diese Klimaziele zu erreichen, man schon auch Vorgaben braucht. Also ich glaube, das ist dann am Ende, sind es Gesetze oder Limits, die definiert werden.
Jetzt gibt es ja Seestadt Aspern zum Beispiel, ein großes Stadterweiterungsprojekt. Besteht da die Gefahr, dass man da eigentlich in der Zeit schon wieder hinten dran ist? Sind solche planerischen Erkenntnisse, fließen die da noch ein oder ist man da schon wieder einen Schritt hinterher?
Nein, ich glaube, in der Seestadt, die bauen schon auf dem Thema Mobilität, also im öffentlichen Verkehr den Anschluss, die bauen auf Verdichtungen, die bauen auf Kreisläufe. Also es gibt da Beispiele, Projekte, die dann bis rein ins Bauen gehen, nicht nur in der Planung, wo einfach auch Nachhaltigkeit ein großes Thema ist.
Im Buch geht es auch sehr stark in einem Teil davon um zirkulare Strategien, Stichwort Recycling, Pfandsysteme, Kreislaufwirtschaft. Welche Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich?
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man diesen Lebenszyklus von Ressourcen, also Lebenszyklus von Bauwerken, dass es nicht nur darum geht, die abzubrechen und neu zu bauen. Also ich glaube, und gibt ja Abbildungen bei uns, dass ganz viel auf der Deponie landet. Aber eigentlich geht es ja darum, wie kann man das wiederverwerten. Also es kann sozusagen Bauteile einzeln sein. Es gibt schon Beispiele in Holland, die arbeiten mit so Harvest Maps. Also das betrifft ganze Regionen, die ganze Randstadt, wo einfach dargestellt, wo was bald zur Verfügung steht, weil es abbracht und wiederverwendet werden kann. Und ja, im Ende, ich glaube, müsste man da, die Bauwirtschaft natürlich ein großer Verursacher für Emissionen ist, dass man diese Bauordnung, gibt es ja diesen Begriff Umbauordnung, also dass man das überhaupt vermeidet, den Abbruch und die Deponielagerung. In Frankreich sind so Beispiele, dass man sagt, in Richtung Bauordnung, das ist Carbon Zero Emissionen und Energy Plus, also dass man das so ganz wirklich auf die Lebensdauer berechnet, wie kann man da eigentlich nachhaltig sein als Vorgabe.
Es gibt ja eine EU-Initiative, die heißt 100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030, die Städte dabei unterstützt, bis Ende der Dekade klimaneutral zu werden. Und dabei gibt es jetzt ungefähr 112 europäische Städte, habe ich gelesen, darunter Barcelona, Bologna, Dresden, Milano und auch Klagenfurt. Warum ist Wien nicht dabei? Erste Frage. Und Sie sind als Modell gedacht, andere auf dem Weg zu unterstützen, den alle bis 2050 gegangen sein müssen. Gibt es da jetzt Unterschiede in der Umsetzung oder wahrscheinlich?
Ja, ja, ich denke schon, dass es Unterschiede gibt. Es gibt manche Städte, die sind bekannt jetzt zum Beispiel. Also warum Wien nicht dabei ist, weiß ich nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja.
Aber es gibt natürlich Beispiele wie in Paris, die da große Vorreiter sind, die dann sagen, dass sie zum Beispiel jetzt im ersten Schritt von ihren 6.000 Straßen, glaube ich, 500 autofrei machen.
Ja, genau.
Dass sie die Fahrradwege extrem ausbauen, dass sie aber das auf die Themen setzen in der Planung, also wie ist sozusagen, welche Lebensqualität habe ich damit, kann ich damit erzielen. Und natürlich auch Besteuerungen für Autos in unterschiedlichen Bereichen machen, um diese Abgaswerte einfach dann zu reduzieren. Und ja, Barcelona ist, glaube ich, in dem Thema vielleicht in einem größeren Rahmen, die haben diese Metropolenregion und die arbeiten schon sehr lange an öffentlichen Nahverkehr, an so Metropolitan Avenues, also wie können Verbindungen sein, die einen Aktivverkehr unterstützen.
Also die haben dann auch unterschiedliche Schwerpunkte, aber man kann schon beobachten, also das läuft ja schon eine Zeit lang, wie sich das auch verändert und das tatsächlich auch Impact hat.
Ja, ich glaube, man kann es auch in Wien wahrnehmen. Also, ich meine, es gibt natürlich das Klimakonzept, Klimaziele, aber man sieht es auch im Straßenraum, oder? Es entstehen die Bäume, es gibt Entsiegelung, es gibt Fahrradstraßen, es passiert auch einiges. Aber was man so prinzipiell schon in Europa sieht, das jetzt betrifft ja nicht nur die Städte, ist auch Kopenhagen, dass die eigentlich auch große Vorreiter sind zu dem Thema. Also, ich glaube, wenn man die Klimaziele erreichen will, dann sind die Städte natürlich gefordert und federführend, das zu machen.
Also sind die besser aufgestellt quasi als kleinere Städte oder kleinere Gemeinden oder kann man das so nicht sagen?
Ja, ich glaube einfach der Impact, wenn eine so große Stadt das macht, dass dann, das betrifft dann mehr Leute, das betrifft einfach mehr Emissionen und die Reduktion ist da viel größer dann.
Es geht ja einerseits um die Sichtbarmachung von hohem CO2-Ausstoß. Das ist aber nicht immer gleichzusetzen mit hoher Hitzeentwicklung zum Beispiel. Das sind eigentlich zwei Paar Schuhe, oder?
Ja, das stimmt, ja. Ich meine, manchmal geht's. Ich meine, indirekt vielleicht hängt es schon zusammen, aber die hohe Hitze natürlich, das im Stadtraum, das bedarf natürlich, das ist ein generelles Thema, dass man sagt, der Flächenverbrauch oder der Flächenentsiegelung, also das muss man, glaube ich, wenn man diese Klimaziele, wenn man die schaffen will, das muss man einfach einschränken.
Also es greift natürlich ineinander, aber die Städte, baulichen Maßnahmen, die sind heute oft mit der sogenannten Klimaanpassung in Verbindung gebracht, eben Bäume, Entsiegelung, das, was in Paris läuft. Gibt es außer diesen durchaus bekannten Dingen stadtplanerisch noch andere oder neue Aspekte, wo Stadtplaner oder Architekten vielleicht noch nicht ausreichend hingeschaut haben?
Ja, ich glaub, aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man die Stadtregion als Lebensraum begreift, dass man jetzt sagt, okay, die Stadt macht das. Das ist vielleicht jetzt in Wien bezogen auf die Stadtgrenze, aber dann darüber hinaus ist natürlich, gibt's viel Austausch. Wie viel da jeden Tag rein, rausfahren, welche Produkte wir verwenden, wo sie produziert werden. Es geht rein bis in die Ernährung. Und um diese Verwebung oder diese Beziehung, ich glaube, da muss man einen integrierten Ansatz wählen. Es geht dann nicht nur mehr um Mobilität, da geht es natürlich um Stadtplanung, dann geht es um, wo muss man verdichten, wo sind die richtigen Punkte, wo sind neue Radnetze. Also solche Themen dann einfach zusammendenken. Und vielleicht spannend dazu ist, was wir so beobachtet haben, ist eigentlich, dass wo wenig dicht ist im Umland, die sozusagen Pro-Kopf-Emission viel, viel, viel höher ist als in der Stadt, wo dann viel höhere Dichte ist und dann natürlich viel weniger Emission pro Person ist. Also weil viele Sachen einfach mehrfach genutzt werden, wie eben der öffentliche Verkehr oder auch Infrastruktur und Energie oder das Heizen, oder? Das
damit, ne? Ja, das geht dort dann in die Fläche und genau. Pro Kopf wird es mehr.
Ja.
Absolut. Also die Stadt hätte eigentlich so gesehen auch ein sehr großes Potenzial, zu einem Ort der Klimaneutralität zu werden.
Ja, wir glauben, und in unseren Darstellungen ist auch, wenn man das sozusagen die Stadt auch noch größer sieht als Stadtregion, ist das Potenzial noch mal um Vielfaches.
Ich glaube, dass das total wichtig ist, weil am Land ja die Gemeindegrenzen oft auch Grenzen sind von Bürgermeistern, und da gibt es möglicherweise auch einen Bedarf an stärkerer Zusammenarbeit.
Ja, auf jeden Fall.
Das erinnert mich jetzt an ein früheres Projekt, das war bei Superwien ja auch, wo ihr vorgeschlagen habt, man soll die ganzen Bahnlinien wieder verbinden, wo viele ja aufgelassen wurden und quasi das ganze Europa mit den Bahnen verbunden ist, so wie es ja jetzt oft nicht mehr ist. Ja? Also das spielt jetzt auch wieder dann natürlich in dieses Thema öffentlicher Verkehr hinein. Ne?
Genau, also ich glaube, dieser Verkehr, der ist natürlich auch planbar, da müssen auch sozusagen Bundesländer derzeit mit zusammenarbeiten, so auch wie Niederösterreich, das aktuelle Thema, also das muss man einfach lösen. Und man kann es aber dann noch einen Schritt größer denken, sozusagen Europa als Agglomeration von Stadtregionen, die dann alle miteinander sehr stark verwoben sein. Es gibt natürlich mit der EU sozusagen die freie Bewegungsfreiheit in der EU, natürlich erhöht sich das. Und wenn man dann nochmal da auf öffentlichen Verkehr zurückgreift, also sehr schnelle Verbindungen, starke Verbindungen zwischen diesen Stadtregionen, ich glaube, damit lässt sich auch nochmal in Zukunft ein neues Bild schaffen für klimaneutrales Europa.
Eine Kritik habe ich noch gefunden. Also es gibt ja natürlich Erfolge der Dekarbonisierung von Städten, aber manchmal kommt dann eben der Vorwurf, dass da Stadtteile bevorzugt werden, wo Menschen ohnehin, die schon privilegiert sind, höheres Einkommen haben, dass die dann quasi davon profitieren, wenn dann Verkehrsberuhigung stattfindet und so weiter. Also gab es einen Artikel in Milano Today letzten Dezember. Und kommt sowas bei euch auch vor in den Vorschlägen, oder verteilt sich eigentlich diese Initiative auf alle Bereiche, oder wie kann man das verstehen?
Na, so, ich glaube, so ist es, das haben wir es nicht feststellen können. Ich meine, natürlich gibt es das Bild, dass es in manchen Bereichen einfacher ist, ein neues Bewusstsein zu schaffen, wo es auch mehr Möglichkeiten gibt, das Thema zu starten. Aber generell ist es, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Thema, das nicht auf einzelne Teilbereiche zu reduzieren ist.
Ja, also als Abschlussfrage dann, aber das wurde ja schon jetzt mehrfach eigentlich angesprochen, aber was wäre jetzt am dringendsten, was müsste man zuerst machen, was würde auch die effizienteste Maßnahme sein, die man gleich setzen kann?
Na, ich glaube, es ist jetzt für eine Stadtregion ist die Zusammenarbeit das Wichtigste, und ich glaube, da ist die Basis die Mobilität. auf die man setzen kann, auf den öffentlichen Verkehr, der ein Netz vorgibt und einzelne Knotenpunkte, die man dann verweben kann mit Arbeitsplätzen, mit Freizeit, aber auch mit Aktivverkehr wie Fahrradwege, Fahrradnetz, das einfach auf so vorhin angesprochen dieses 15-Minuten-Territorium abzielt. Ich glaube, das wäre so ein Kreis, der sich dann erschließt. Das wäre vielleicht dann so vielleicht allgemeiner gesagt, dass man es schauen müsste in so einer Stadtregion, dass sich Kreisläufe wieder schließen. Das in Bezug auf Ressourcen, das kann Wasser sein, das kann Abfall sein, dass sich diese auch für Lebensmittel, also diese Kreisläufe schließen. Und ich glaube, dann schafft man einen großen Schritt mit weniger Emissionen und mehr Nachhaltigkeit.
Ja, das wäre ein sehr, sehr schönes Ziel. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Ich sage mal herzlichen Dank für das Gespräch, Stefan Meyer. Vielen Dank fürs Kommen. Nein. Das war ein Gespräch zwischen Stefan Meyer von MetroLab und meiner Kollegin Susanne Kahr. Weitere Informationen zum Projekt Mapping the Zero Carbon City sowie Bildmaterial finden Sie wie immer auf unserer Website www.handwerkundbau.at. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Architektur- und Bauforum gibt es auch als Newsletter kostenlos zu abonnieren unter www.handwerkundbau.at/newsletter. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik Stefan Böck.